Herzlich willkommen bei Zimmer 102, dem Hotel- und Reisepodcast. Wer die Gründe wissen will, warum man im Winter besser nicht über den Nordatlantik schippern sollte, was passiert, wenn man zu viel Calperinha in Paris trinkt und wie das Reisen als junge Journalistin so ist, der bleibt dran bei unserem Gespräch mit Sabine Rückert. Na Schatz, wie ist die Internetpräsenz von Frau Merkel gewachsen nach Top Dog?
Wir haben tatsächlich 200 neue Follower.
Boah.
Ja, und sind sehr präsent. Ich war ja in der Werkstatt, in der Autowerkstatt, und der Mechaniker hat uns erkannt.
Hat dich erkannt oder Frau Merkel?
Ja, tatsächlich, ich glaube, Frau Merkel am Namen erkannt.
Wahnsinn.
Weil ich meinte, Frau Merkel sitzt. Und dann hat er mich angeschaut und dann dachte ich, erst kommt die klassische Reaktion mit, von wegen, was, haben Sie Ihren Hund gerade Frau Merkel genannt? Und dann sage ich, ja, mein Hund heißt Frau Merkel. Und dann sagt er, nein, waren Sie nicht bei Top Dog dabei? Sag ich, ja, wir haben geguckt, großartig. Fand ich schon ein bisschen cool.
Boah, Fame.
Ja, war ein bisschen, also ich muss echt sagen, ich bin auch super, super happy. Also auch mit der Ausstrahlung. Es war, kommt, glaube ich, sehr gut, also kam sehr gut an oder kommt sehr gut an. Ich habe nur Gutes gehört. Bisher, toi, 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 noch keine negative Kritik oder...
Noch kein Shitstorm bekommen.
Nee, noch gar nicht.
Ja gut, die haben aber auch eine Szene rausgeschnitten, ne?
Ja, das stimmt.
Als Frau Merkel ins Wasser gefallen ist und die haben das, wir haben uns erschrocken, also Jenny sich noch mehr als ich, hab's ja dann
Panik.
Begleitend im live im Fernsehen gesehen, weil Frau Merkel rückwärts auf dem Podest rumgetollt ist und dann abgerutscht ist und in dieses Wasserbecken gefallen ist. Jenny hatte Panik und wir haben schon gedacht, oh Gott, wie wird das nachher aussehen? Also im Hund ist nichts passiert. Frau Merkel ist dann, die schwimmt auch gerne und auch gut, die ist halt nur einmal kurz mit dem Kopf unter Wasser. Und witzigerweise haben die das tatsächlich
geschnitten.
So geschnitten, dass genau dann Buschi und, wer ist der andere?
Jan
Köppen und Buschmann zu sehen sind, wie sie sich über Frau Merkels Namen lustig machen.
Ja, das stimmt. Aber ja, vielleicht war ich auch zu drüber. Ich hatte ja Angst um Frau Merkel,
als sie da reingefallen ist. Vielleicht haben die gedacht, um Gottes Willen, die Hysterische.
Ja, wahrscheinlich. Also ich kann mich noch sehr gut an das Gefühl erinnern, wo ich Frau Merkel da auf einmal unter Wasser gesehen habe und mir dachte, oh mein Gott. Und dann habe ich sofort, aber so korrekt wie ich bin,
ja,
habe ich sofort den Schiedsrichter angesprochen, anstatt einfach reinzuhechten. Nein, Frau Vogel schaut den Schiedsrichter an und sagt, darf ich rein? Lass mich rein. Und er hat schon lange nach dem ersten Mal Fragen, hat er gesagt, klar. Also bin ich sofort ins Wasser. Aber ich war ja eh vorbereitet, ins Wasser zu gehen.
Naja, guckt
euch
an. Es ist auf jeden Fall ein Spaß, weil Frau Merkel danach auch nichts Besseres zu tun hatte, als ins Studio zu machen.
Zu pinkeln. Ne? Also da gibt es ja Unterschied, okay. Pinkeln oder Häufchen, aber es war pinkeln. Und wir wissen ja beide, dass Frau Merkel ein sehr emotionaler Hund ist. Und schnell einfach, wenn alles aufregend ist, dann muss Frau Merkel halt pipi.
Okay, ja,
und
stimmt.
Es ist auf YouTube zu sehen. Da gibt es ein extra Only-Frau-Merkel-Part tatsächlich von RTL.
Wow, also einschalten, nicht nur YouTube uns anschalten, Zimmer 102, sondern jetzt auch bei RTL gucken, Frau Merkel läuft den Top-Dog-Parcours.
Genau, da ist der Untertitel, Frau Merkel bleibt sie 16 Jahre im Parcours.
Und eins kann ich vorausnehmen, wir haben nicht gewonnen. Also
doch.
Sieger der Herzen.
Nein, wir sind auch durch den, wir haben den Buzzer gedrückt.
Ja gut, das hast
das
du.
War unser das Sieg und mehr wollten wir nicht und wir wollten Spaß haben und da hatten wir sehr, sehr viel davon. Und jetzt machen wir Agility dank Top Dog.
Das stimmt, also Jenny macht Agility mit
genau.
Frau Merkel, ich nicht.
Ja, vielleicht läufst du auch irgendwann mal hyperventilieren durch den Parcours und denkst dir, scheiße, warum ist der Hund so schnell und ich nicht?
Herausforderung angenommen.
Ja, ich wünsche dir jetzt schon mal viel Spaß.
Meinst du, unser nächster Gast hat auch einen Hund?
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Frau
ich glaube, die hätte gar keine
nicht.
Zeit dafür, weil ich weiß nicht, was die Frau alles nicht macht, weil die eigentlich alles macht.
Ja, das ist eine großartige Frau.
Stellvertretende Chefredakteurin der Zeit ist, glaube ich, der Hauptjob von ihr. Sie hat selber zwei Podcasts. Wir freuen uns, wir haben einen vollen Podcast-Profi heute da. Stammgast bei uns im Hotel. Ja, wir freuen uns auf die wundervolle Sabine Rückert.
Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen im Podcast Zimmer 102, der Hotel- und Reisepodcast.
Hallo Frau Rückert, heute unser Gast. Wir sind mega happy, dass Sie da sind. Sie begleiten uns im Hotel ja schon ein paar Jahre, kann man sagen. Freuen uns auch immer, wenn Sie da sind. Und ich habe mich tatsächlich getraut. Ich habe gesagt, jetzt musst du mal die Frau Rückert fragen, ob die Lust hat. Und das Schöne war, dass Sie gesagt haben, Sie haben einige Geschichten zu erzählen aus Hotels.
Ja, da freuen wir uns. Ich bin ein großer Hotelfreund. Ich bin nicht nur ein Freund des Hotels Orania, sondern auch überhaupt von Hotelwesen, weil es mich von allen möglichen Dingen entbindet. Vom Kochen, vom Aufräumen, von allem, was mich zu Hause begleitet und nervt. Das alles lasse ich hinter mir, wenn ich ins Hotel gehe. Deswegen gibt es auch nie Ferienwohnungen bei uns, vom Zelten ganz zu schweigen. Oh. Zelten liegt mir fern. Und nur Hotels.
Sie sprechen nur aus meinem Herzen. Ich muss sagen, wir machen dieses Jahr das erste Mal einen Campingurlaub.
Oh.
Aber dem Hund geschuldet, weil wir gesagt haben, wir können nicht irgendwie jetzt den Hund da lange weg oder zu meinen Eltern geben. Mhm. Und dann haben wir gesagt, was könnte man machen mit Hund? Und jetzt wird es Italien mit dem Camper. Und ich bin auch schon, ich bin schon skeptisch. Mhm. Mal gucken. Aber wir haben auch einen Camper mit Toilette und Dusche.
Ich war nur ein einziges Mal campen mit meinem Mann. Das ist schon 40 Jahre her oder noch länger. Davon haben wir uns bis heute nicht erholt. Das war schrecklich. Wir haben uns auch noch irgendeine Infektion eingefangen, eine schreckliche.
Oh Gott. Und
das war furchtbar. Es war ein Campingurlaub in Frankreich, der 3 Tage gedauert hat. Und danach waren wir krank. Und hatten schreckliche irgendwelche Parasiten. Also, und seitdem waren wir nie wieder campen.
Gut für uns, gut für unser Business.
Viel Spaß.
Ja. Gut für unser Business, aber mal gucken, wie das so wird.
Doch, absolut.
Parasiten, um Gottes Willen.
Nein, bei uns wird das nicht der Fall sein. Wir holen uns noch ein paar Tipps von Italien, von Giovanni De Lorenzo. Der hat gesagt, ruf mich an und sag dir Bescheid, wo die schönsten Orte sind.
Ah.
Bin gespannt, was er
sagt. Aber seit wann kennt sich Giovanni mit Campen aus?
Ja, das weiß er noch nicht, dass wir campen. Aber er gibt uns die Restaurant-Tipps.
Das wäre auch das erste Mal, dass ich ihn irgendwie mit Campen in Verbindung brächte.
Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Na, absolut ausgeschlossen.
Ja, doch, glaube ich auch.
Da geht es ihm wie mir.
Sie reisen auch viel privat und geschäftlich?
Ja, beides. Also geschäftlich jetzt weniger, weil ich vor allem im Dienst bin, Tag und Nacht. Aber früher, als ich noch Reporterin war, bin ich sehr viel verreist. Und privat verreise ich sowieso sehr viel. Also immer mehr.
Als Reporter muss man sich das vorstellen. Die sind dann in den schlechtesten Hotels und sind nur der Story hinterher? Oder,
das war früher so, als ich ein ganz kleiner Reporter war. Da habe ich auch ganz schreckliche Dinge erlebt in Hotels. Zum Beispiel, als ich ganz am Anfang, als ich bei der Zeit angefangen habe, vor 30 Jahren, da haben wir eine Geschichte gemacht über Sinti und Roma. Und da ist eine größere Wohngruppe von Sinti in Köln gab, bin ich dann nach Köln gefahren. Da war ich vielleicht 30 oder ein bisschen drüber. Und da bin ich nachts in ein sehr günstiges Hotel, günstig. Und dieses Hotel hatte keine Rezeption. Also das war ein kleines Hotel und da wurde die Rezeption nachts stillgelegt. Da gingen eben die Leute nach Hause, haben das Hotel abgeschlossen und haben gehofft, dass da alles gut geht. Und da habe ich dann geschlafen und es war eigentlich ein ganz nettes Häuschen, so ein bisschen vor den Toren Kölns, wo es halt noch günstiger ist. Und dann wache ich in der Nacht auf und ich merke, neben mir ist ein wahnsinniger Krach, eine irre Musik. Und ein irrer Sound. Und dann habe ich gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wer macht denn da nachts um 2:30 Krach? Und dann bin ich aufgestanden und habe da geklopft und habe gesagt, machen Sie doch bitte leiser. Das hätte ich mal besser lassen sollen. Denn da waren 2 Typen drin, die waren vollkommen zugedröhnt. Von Drogen oder Alkohol oder beidem. Und es war alles verqualmt und es waren oberwiderwärtige Typen. Und die haben natürlich nicht leiser gemacht, sondern die kamen dann rüber und klopften da stundenlang an meine Tür und wollten rein. Und das war also ein Schreckenserlebnis. Und es gab keine Rezeption.
Ja, genau, das
und es gab auch damals keine Handys. Ich konnte niemanden anrufen. Ich hätte dann höchstens, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, ich hätte die Polizei aus dem Fenster schreien müssen oder irgend sowas. Dann habe ich aber nichts, dann habe ich nichts gemacht. Ich habe dann am nächsten Morgen habe ich das dann gemeldet. Da war dann natürlich alle wieder Betrieb und die Hotelchefin war wieder da. Dann habe ich gesagt, ich bin heute Nacht massiv belästigt worden und bedroht worden und habe mich zu Tode gefürchtet von meinen Zimmernachbarn. Was haben Sie hier eigentlich für Gäste? Und dann kamen die auch noch runtergeschlappt, während ich da sie angezeigt habe und haben das dann abgestritten. Also haben gesagt, ich hätte das geträumt oder was. Also schrecklich war das. Und seitdem bin ich nie wieder in ein Hotel ohne Rezeption gegangen. Also wenn ich schon sehe, wenn ich dann schon höre, die Rezeption ist nachts nicht besetzt, sage ich so, wissen Sie was, ich ziehe jetzt gleich wieder aus.
Vor allem muss man ja sagen, das ist schon ein sehr ernster Fall, aber was ist, wenn es brennt?
Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt unser Brandschutzbeauftragter
zu mir. Ja, weil ich das Thema super ernst nehme, weil ich es einfach extrem gefährlich finde. Und ich finde einfach, dass wir als Gastgeber die Verantwortung für Leben haben. Mhm. Und gerade wenn es brennt oder wenn jemand sich nicht gut fühlt, dann ist unsere Verantwortung, diesen Menschen dann zu helfen. Und oh Gott, das ist ja...
Aber das ist gar nicht so selten, dass in Hotels die Rezeption nachts nicht besetzt ist. Da kann man dann irgendeine Notrufnummer anrufen. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich ein Telefon auf dem Zimmer gehabt hätte oder dass dieses Telefon mit irgendeiner wesentlichen Nummer verbunden. Vielleicht hätte ich die Polizei rufen können und habe mich das nicht getraut, das weiß ich nicht mehr. Aber es hätte dann schon richtig amtlich werden müssen und die hätten dann unten einbrechen müssen, Wahnsinn. Um in dieses Haus reinzukommen. Also das wäre, hätte ich einen riesen Ermittlungsfall ausgelöst. Vielleicht habe ich es deswegen nicht gemacht, daran erinnere ich mich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich mich zu Tode gefürchtet habe und mir gewünscht hätte, ich könnte jetzt jemanden anrufen.
War das, glaube ich. Oh Gott.
Zum Glück gibt es jetzt Handys.
Jetzt, ja. Heute wüsste ich mir auch zu helfen. Also heute würde mir das nicht mehr passieren. Nee. Damals, das ist schon als kleines Würstchen,
habe ich mich da in die Hosen gemacht. Das ist schon eine gruselige Vorstellung. Also ich wüsste auch nicht, was ich da gemacht hätte.
Aber wie ist es jetzt, wenn Sie reisen? Jetzt haben Sie gesagt, früher jetzt? War das so, ja.
Ja, jetzt gehe ich natürlich in bessere Hotels.
Und, mit Nachtrezeption.
Mit Nachtrezeption und wenn es laut ist, dann beschwere ich mich. Also sofort. Dann rufe ich an und sage, ich gehe auch nicht mehr rüber persönlich und sage, hallo, machen Sie mal leiser. Ich rufe unten an und sage, tun Sie mal den Nachbarn wecken, der schnarcht so laut. Das kommt durch die Wand.
Das hatten wir ja tatsächlich in Amerika.
Ja.
Weißt du noch, da waren wir in einem Motel. Aber das war wirklich der Nachbar, der hat so laut geschnarcht. Wir haben jedes Wort gehört und halt eben auch das Schnarchen. Mhm. Und jetzt bin ich ja hart im Nehmen durch meinen Vater und auch durch meinen Mann.
Hallo.
Aber das war wirklich unerträglich. Ja. Und da wussten wir auch nicht, was wir machen sollen. Gell? Da waren wir auch so.
Es war ja ein bisschen Abenteuerurlaub, deswegen war das ja schön.
Ja.
Wenn man so im Motel schon schläft, das muss ja dann irgendwie.
Aber offenbar nicht abenteuerlich genug, weil jetzt muss es ja noch ein Zelt sein.
Ja,
ein Camping. Camping ist ja noch nicht mal so ein Campingmobil.
Ach so. Ach, Sie zelten gar nicht.
Nee, oh Gott. So. Also das würde ich niemals
tun. Also ich fand es auch schön, dass die Jenny gesagt hat, dass das am Hund liegt, weil ich berede schon seit Jahren meine Frau und sage, ich würde so gern mal campen. Und dann sagt die, sag mal, spinnst du?
Du
und ich
möchtest
so schöne Erinnerungen. Ich bin früher mit meiner Mutter mal campen gewesen. Und wir waren auch in Frankreich und das war total schön. Mhm. Also es war wirklich ein Traum.
Mhm. In Frankreich zu zelten?
Ja.
Mit den Moskitos und dieser
in der Bretagne,
unangenehmen,
das war wirklich,
feuchten Zeltluft und dann riecht das alles so komisch. Und dann hat man das Gefühl, sich frisch zu machen und dann muss man auch noch in so einen Gemeinschaftsduch stehen.
Ja. Wo schon 5 drinstehen.
Genau. Und dann hat man das Wasser von denen. Dann hat man das Wasser von denen, die nehmen. Boah, nee. Deswegen habe ich damals zu Philipp gesagt, der Kompromiss ist, ein Campingmobil zu mieten mit eigener Toilette und einer Dusche. Mhm. Damit man das eben nicht hat.
Ja, das ist okay. So wie bei Nomads Land.
Ja. Mhm. So.
Ja. Das wäre was Sie auch machen würden.
Nö. Das ist mir zu umständlich. Außerdem muss man ja da abwaschen. Und
man muss
dann Platz suchen und man darf nicht in die Städte reinfahren. Und da gibt es ja auch Campingbusse, die haben hinten noch so ein Motorrad drauf. Da setzt man sich dann drauf und fährt dann mit dem Motorrad in die Stadt rein. Ja, lässt den Bus vor die Tür stehen.
Noch die nächste Stufe. Vielleicht dann nächstes Jahr.
Mhm. Naja, wir warten mal ab, wie der erste Campingurlaub wird.
Wo fahren Sie in Urlaub dieses Jahr?
Dieses Jahr fahren wir nach Italien.
Ah, auch nach Italien.
Ja,
wohin
geht's? Wir fahren auch nach Italien. Ja, erstmal in die Berge und dann ans Meer. Also
Ja. Also wir nehmen alles mit.
Ja,
ja, wir machen es auch, haben, aber
da wir nie, also so gut wie nie fliegen und immer alles mit dem Auto fahren, nehmen wir natürlich immer alles mit. Also wir fressen uns durch die Landschaft.
Ist doch auch die schönste Art.
Ja.
Ich finde,
ja,
es hat sich, also das Positive am nicht mehr fliegen oder am weniger fliegen, am bewusster sein, ist wieder, dass man einmal mehr reist in seiner Umgebung, die ja auch wunderschön ist, wo wir irgendwie jahrelang, also uns geht so, wir sind eine Generation, die irgendwie aufgewachsen ist, wo wir ja schon überall hinfliegen konnten und das ja auch eigentlich viel zu günstig immer. Haben die ganze Welt gesehen, aber wenn dann einer sagt, du warst ja schon mal in Sachsen oder keine Ahnung, und wie schön ist das Land hier und dann auch Europa. Ich habe lange in China gelebt und wir sind in China dann Zug gefahren und wir sind 4 Stunden im Zug gefahren und alles sah gleich aus.
Ja.
Und wenn man in Europa 4 Stunden Zug fährt, dann hat man ja schon manchmal 3 Länder durchquert.
Ja,
also
das
ist eigentlich so das Schöne.
Ich bin auch in China Zug gefahren und da sah wirklich alles gleich aus und alles war so zersiedelt.
Ja.
Also es war scheußlich, muss ich wirklich sagen. Ich war nicht gern in China. Ich fand das bedrückend da.
Teile, ja, andere Teile. Wir haben eine Tour gemacht, wo wir nach Tibet gefahren sind. Und da gibt es ja diesen High-Altitude-Zug, der dann in die Höhe fährt. Und das war wirklich sehr schön, weil dann kommt natürlich tolle Landschaft, die Berglandschaft. Was schade war, ich war 2,5 Jahre in China und der Abschied von China, und ich muss sagen, ich habe China lieb gewonnen und auch die Chinesen, also viele Freunde da gewonnen. Wenn man dann in Tibet aufhört, dann wird einem wieder die Fratze Chinas gezeigt, die man eigentlich nicht sehen will, hört sich böse an, aber das war kein schöner Abschied.
Die man fast vergessen hatte.
Ja, genau. Ja. Und eigentlich war es gut, dass man es nochmal gesehen hat, weil sonst hätte man einen zu verwaschenen Eindruck gehabt wahrscheinlich.
Haben Sie denn noch Kontakt zu Ihren chinesischen Freunden?
Ja.
Wie geht's denen denn?
Gut, die sind natürlich alle auch ein bisschen, manche sind mehr gesteuert und manche sind weniger gesteuert. Also die weniger gesteuerten, die hatten auch große Angst zur Pandemiezeit. Die waren sehr skeptisch und die nicht so gesteuerten, und die gesteuerten, und die haben natürlich gesagt, also nee, wir haben ja gar kein Virus und haben wir nicht. Ich habe einen Freund, der ja auch jetzt seit 4 Jahren in China kocht, auch ein Österreicher, ein Koch von mir aus Wien, der auch ganz gut der gesagt hat, es ist schon sehr streng, aber es ist ja auch immer noch was anderes, wenn man als Expat in China lebt, als Einheimischer, das muss man auch noch sagen.
Ja.
Aber auch ein schönes Land. Meine Mutter hat gesagt, um Gottes Willen, du kannst nicht nach China ziehen. Ich bin dagegen. Die war total skeptisch. Und als sie mich dann besucht hat, hat sie gesagt, ich muss noch mal kommen. Es ist so ein schönes Land. Die Menschen sind so nett. Und also, wenn man dann irgendwann den Fuß gefasst oder so ein bisschen Fuß gefasst hat und auch die Kollegen, die ich hatte, ja, am Anfang haben die gesagt, du machst dein Ding und wir machen unser Ding. Du bist Expert, du bist Ausländer, du gehörst nicht zu uns. Nach einem halben Jahr haben die gemerkt, ey, der will mit uns rum und der will ein bisschen unser Land kennenlernen, unsere Bräuche. Und dann war das auch eine schöne Zeit, das muss ich sagen.
Ja, ich war nur 10 Tage. Ich kann mich da nur über einen Schatten äußern, der an mir vorbeigehuscht ist, aber diese Zersiedelung habe ich halt im Kopf und diese unglaublich schlechte Luft in Peking und diese voll klimatisierten Hotels, wo man kein Fenster aufmachen konnte und so weiter.
Also, das ist wohl wahr.
Gut.
Aber das ist in Asien generell.
Ja, ist das so? Das weiß ich nicht.
Hotels auch.
Das ist ja in Amerika auch so.
Amerika auch.
Echt? Ja, da gibt es auch noch einen Grund, nicht hinzufahren.
Das ist super kalt.
Neben Donald Trump.
Ja. Der ja hoffentlich nicht mehr die
nicht
Chance
mehr,
bekommt.
Genau. Ja. Nee, aber da ist auch so. Da kann man. Ich habe in Amerika noch keinem Hotel gelebt, wo man das Fenster aufmachen könnte. Also, nee. Da war immer Fenster zu mit Schlüssel. Und wenn man dann gefragt hat, hieß es ja, geht nicht.
Geht auch, nicht,
due
ja.
to security reasons.
Ja.
Und das
meine,
also,
wo soll denn der Security-Riesen
liegen? Oder was?
Ja, genau. Ja, damit man sich nicht rausstürzt.
Genau,
da haben
so
sie nämlich
es.
Ärger.
Ja.
Und das wollen sie nicht.
Genau
so ist
es.
Ja. Und dann hat man immer die Klimaanlagen, die so unangenehm extrem kalt und extrem rausblasen und eben nicht so ein Mittelding.
Ja, schrecklich, schrecklich.
Es ist,
wo am nächsten Morgen Ohrenentzündung
und am
hat.
Besten noch Teppich. Oh, ganz schlimm. Das ist echt mein Albtraum. Ich hasse Hotelzimmer mit Teppich.
Ja.
Oh, ich finde das furchtbar.
Wegen Unhygiene.
Ja, also mich graust's. Mir ist wirklich, das ist, boah. Ich will nicht wissen, was auf dem Teppich alles drauf ist. Und ich weiß ja auch, dass gute Hotels das ordentlich sauber machen und reinigen, gar keine Frage. Aber ich finde es trotzdem grausam. So mit den blanken Füßen dann so aus dem Bett draußen. Oh, das. Nee, lieber dann egal was, aber nicht Teppich. Das finde ich grausam.
Wie in Amerika die so PVC-Böden, die
Plastikböden. Ja, von mir aus noch PVC-Boden, aber nicht...
Wie im Krankenhaus.
Mit Abfluss.
Ja, kann man schön desinfizieren.
Genau, ja, genau. Das kann man wenigstens nicht sauber machen.
Wie im Elefantenhaus.
Ja, genau. Tritt mal einmal mit der Kerche durch, zack, zack, zack. Nee, aber Teppich ist grausam. Also ich finde es ganz schlimm. Es ist nicht so, dass ich sage, wenn ein Teppich im Zimmer ist, dass ich dann da nicht wohnen möchte. Das ist nicht so. Oder dass ich das anmerken würde. Aber ich schaue schon auf den Bildern, ob da Teppich ist oder nicht.
Ach, das ist ja interessant. Ja. Das sind nun Dinge, auf die ich nicht achte.
Nee?
Nein. Also wenn wir buchen, und das läuft ja dann so, dass mein Mann sagt, wo fahren wir denn dieses Jahr hin? Dann sagen wir, ich fliege nicht gerne und deswegen fliegt er auch nicht so gerne. Und dann fahren wir also gemeinsam mit dem Auto und dann ist natürlich der Radius... Da ich ja nicht ein halbes Jahr Urlaub nehmen kann, ist der Radius begrenzt. Man muss ja auch wieder zurückfahren.
Ja.
Und dann sagen wir, fahren wir auf die Iberische Halbinsel oder fahren wir nach Italien oder fahren wir nach Polen oder fahren wir nach England oder fahren wir nach Skandinavien. Das machen wir auch manchmal, aber jetzt schon länger nicht mehr, weil da nicht so viel los ist. Also... und dann fängt er, da er kein guter Schläfer ist, fängt er dann morgens, wenn es ihn um 5 aus dem Bett treibt, dann setzt er sich hin und fängt an zu googeln und sucht Hotels. Da hat er dann natürlich auch eine ganze, erstens alles liest er Reisebeilagen und von allen möglichen Zeitungen. Ich habe ja eine Unmenge Zeitungen abonniert als Journalistin und guckt er sich die Reisebeilagen an und dann reißt er das eine oder andere raus und das merkt er sich dann und heftet es irgendwo ab oder stapelt es irgendwo. Und dann googelt er und dann schaut er sich die Gegenden an und dann geht er auf bestimmte Webseiten und dann hat er Bücher, Idyllic Places oder was auch immer. Und da schaut er auch nochmal rein und im Laufe der Zeit kriegt er dann so einen richtigen Überblick, wo da richtig schöne Hotels sind. Auch Hotels, die nirgendwo sonst auftauchen, die er irgendwo ausgebuddelt hat, aus irgendwelchen Ecken, Architekturzeitungen oder was, da ist der Geier. Und dann schauen wir uns das an und dann geht's natürlich darum, gehen wir dahin und vor allem ist es still. Dann wird das von oben, schauen wir uns mit Google Earth an, ob das Ding nicht wunderschön fotografiert, aber an einer 8-spurigen Autobahn. Mhm. Das gibt's natürlich, dass es so fotografiert ist, dass man das Meer sieht und dahinter das Hotel, dass dazwischen aber 8 Spuren Autobahn sind. Das hat der Fotograf irgendwie durch Tricks in der Aufnahme überblendet. Und da schauen wir dann von Google Earth runter, ob das alles in Ordnung ist. Und weil die Ruhe ist das Wichtigste. Also dann schaue ich lieber nach hinten in den Hof, wenn ich meine Ruhe habe, als wunderbarer Ausblick, aber Verkehrsinsel vor der Tür.
Ja. Und dann sowas. Wird direkt gebucht oder über
Booking? Dann ist es so, dass mein Mann erstmal im Internet schaut, ob es noch was gibt und ob die Zimmer, die man haben will, zu buchen sind. Und wenn das nicht so passgenau ist, dann muss ich da anrufen.
Aber dann
also ich
Sie
mache
dann
die anrufen. Feinarbeit mit dem Anrufen, weil er telefoniert nicht gerne und schon gar nicht auf Englisch mit irgendwelchen Rezeptionisten. Das ist eben dann verhasst. Aber dafür das ist schöne Arbeitsteilung.
Aber das ist super.
Und ich muss dann fragen, ob ein Quiet-Zimmer da ist.
Aber das ist am besten, den Tipp geben wir immer unseren Freunden. Im Hotel anrufen ist immer noch der beste Weg zu reservieren.
Ja.
Das muss man wirklich sagen. Ja. Also E-Mail, klar, geht auch, aber so dieser persönliche Kontakt, weil viele natürlich auch von unseren Freunden sagen, oh, ich habe auf Booking super Angebot, das habe ich jetzt gebucht. Und wir sagen, hättest du im Hotel angerufen, hättest du gesagt, boah, bei Booking habe ich gesehen, hab da das Zimmer. Mhm. Die meisten Hotels sagen, Mensch, ich gebe dir noch ein bisschen
einen
Preisnachlass, weil Booking ja einfach...
Ja, es gibt aber auch Hotels, die sagen, wir sind voll. Und dann geht man ins Internet und sieht, die haben noch Zimmer. Ja. Die haben aber ein ganzes Paket bereits an irgendeinen TripAdvisor oder weiß der Geier was verkauft.
Ja, das
und da geht man als Telefonist, steht man da auf dem Schlauch.
Ja, das stimmt.
Da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen. Also viele Hotels verkaufen eine gewisse Zimmeranzahl eben an irgendwelche Portale und hoffen, dass die voll machen. Und dann gibt es halt Hotels, die das ein bisschen, also in unserem Ermessen schlauer machen und eben sagen, oh, die großen Anbieter, die wollen wir eigentlich gar nicht, weil da weiß man ja auch gar nicht, wer kommt. Das heißt, das, was jetzt im Orania uns zum Beispiel ausmacht, ist ja diese Persönlichkeit, dass wir wissen ja, dass sie
gerne
zum Innenhof...
Oh, da ruft der Meier Hubert Schulze an.
Das dürften wir jetzt auch nicht sagen.
Nein, das sind die Nervensäge aus dem Zimmer 304. Nein,
nein, mal so. Jetzt mache ich die geheime Kiste auf. Es ist schon so, dass man seine Lieblingsgäste hat, klar. Und es ist so, dass es auch die Gegenteile gibt, klar. Aber ich persönlich war lange im Guestulation. Ich fand es immer unheimlich schwierig. Man fängt ja irgendwo an. Also man fängt ja als Auszubildende an und dann geht's weiter in die erste Festanstellung als Agent oder Rezeptionist. Und dann gibt es Hotels, die tatsächlich die HWC-Liste haben, das ist die Handle with Care. Ah. Und ich fand es immer ganz schlimm als Auszubildende an der Rezeption, wenn ich einen Gast eingecheckt habe. Ich fand den eigentlich total nett oder total angenehm und nett und hatte Spaß. Und auf einmal mache ich die Reservierung auf und dann ploppt dieses Handle with Care. Beschwert sich immer und ist unangenehm und was auch immer. Mhm. Und Mich hat das dann total eingeschüchtert und auf einmal war ich ganz anders und war, oh Gott, und um Gottes Willen, wann explodiert der Herr oder die Dame? Und deswegen habe ich das hier zum Beispiel verboten. Ich habe gesagt, es gibt kein Handle with Care, weil natürlich ist jeder Gast Handle with Care irgendwie. Man muss sich immer anpassen, man muss immer alles möglich machen, aber diesen Moment, dieses Bam, und dann kommt diese Nachricht, Handle with Care, oh mein Gott, Alarm. Mhm. Dann funktioniert man auch als Mitarbeiter ganz anders. Mhm. Deswegen gibt es bei uns tatsächlich nicht, aber es gibt die schwarze Liste. Mhm. Und auch wir haben eine Blacklist, aber das sind Gäste, die wir nicht mehr willkommen heißen. Mhm. Also die sich total daneben benommen haben oder irgendwas getan haben, was wir nicht...
Rassistisch, sexistisch oder
das Zimmer zertrümmert.
Genau,
Oh, das geht. Wenn es ein Rockstar ist, okay.
Nee, das ist so. Wenn die
Kommt auf die Versicherung drauf an.
Wenn die Rechnung übernommen wird, können die gerne wiederkommen. Kein Problem. Aber sobald es dann ins Persönliche geht, ne? So sexuelle Belästigung, Beleidigungen, auch Handgreiflichkeiten gibt es auch.
Oh.
Ja. Dann kommen die sofort auf die Blacklist. Mhm. Und dann kann passieren, was will. Die kommen nicht mehr hinein.
Also, man muss dazu aber sagen, eigentlich laut... Datenschutz darf man das gar nicht mehr haben. Es ist ja für uns sehr schwierig geworden durch die neuen Datenschutzverordnungen, dass wir leben ja von Informationen, die wir über Gäste wissen. Mhm. Also es ist ja schön, wenn sie kommen und sie wissen, oh, meine Erdbeermarmelade, die ich so gerne esse, die ist im Frühstück immer da oder die Leberwurst, die, ne, also das ist ja eigentlich unser
Nackenstützkissen ist das beste Beispiel. Denn Nackenstützkissen bedeutet für Versicherungen, dass da eventuell Physiotherapien etc. anstehen. Mhm. Und diese Daten hätten die natürlich gerne. Weil dann können die sich darauf vorbereiten, Nackenstützkissen. Es ist total überspitzt. Oder Allergien. Also Allergien, alles, was mit der Krankenkasse zu tun hat. Das sind die Daten, die viele, viele da draußen haben wollen.
Mhm. Das ist ja witzig.
Ja. Und da muss man auch wirklich aufpassen. Also gerade was die IT angeht, da braucht man echt viele Firewalls. Ganz, ganz viele Firewalls. Und es werden auch keine Daten rausgegeben. Also selbst am Telefon, wenn man eine Tischreservierung macht und wir sind ja irgendwo, möchten wir auch fragen, ob es irgendwelche Unverträglichkeiten gibt. Und wir nutzen bewusst den Begriff Unverträglichkeit und nicht Allergie. Weil wer weiß, wer daneben steht. Also es ist schon, was wir wissen, ist schon...
Das ist interessant.
Sehr, sehr... Ja.
Wenn der Herr Meier mal nicht mit der Frau Meier kommt.
Ja. Boah, das ist nicht mein Thema.
Ja. Nee. Es gibt ja auch Hotels, die sagen, die schreiben einem dann hinterher, es war schön, dass sie da waren. Da denke ich mir dann auch, wenn man jetzt nicht mit dem Ehemann da war, sondern mit jemand anderem, dann kommt so ein Dankesbrief. Wie schön, dass sie da war. Ja, wir freuen uns.
Anderen gemeint haben. Nee.
Ich war nicht.
Dann macht Luise auf und schaut.
Ah, jetzt kommt der Room Service.
Der Room Service kommt.
Laura kommt. Lieben Laura.
Juhu!
Dass wir beim Thema sind.
Ja. Das. Oh.
Danke.
Genau. Meiner sieht fast echt aus.
Ja, ist das alkoholfrei?
Ja, genau. Ja, ich habe gerade. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, weil ich gesagt habe, das möchte ich nicht immer sagen. Aber ich mache gerade eine Alkoholpause.
Ja.
Nicht,
ich habe
so
heute mit meiner aufgehört, weil habe auch eine Alkoholpause von jetzt bestimmt 10 oder 14 Tagen gehabt. Aber heute trinke ich was, weil ich anschließend zu einem Geburtstag eingeladen bin.
Perfekt.
Wenn wir hier fertig sind, habe ich schon vorgeglüht.
Ja.
Genau.
Zum Wohle.
Zum Wohl.
Prost.
Die Crew ist auch versorgt, das ist auch gut.
Mm. Zum Wohle.
Das ist schon eine tolle Mischung, ne? Apfelspritz. Mhm. Oh.
Schmeckt dann
ich
doch
liebe es. Er ist auch hier sehr gut, muss ich sagen. Ich trinke ihn hier gern. Ich trinke ihn nicht immer gern, manchmal ist er mir.
Manchmal ist die Mischung nicht richtig.
Ist die Mischung nicht richtig oder sonst was, aber schmeckt ja immer ein bisschen anders. Ja. Aber ich mag ihn hier sehr gerne.
Wir gucken gerade für die Minibars diese vorgemixten Aperols, weil das ja wirklich auch sehr viele, aber den kann man, also ich habe nicht getrunken, weil ich keinen Alkohol, aber das Team hat den probiert und haben alle für grauenhaft empfunden. Ja?
Mhm. Kam auf die schwarze Liste.
Kam auf
die
genau, ja, unter Frau Meier.
Haben Sie ein Lieblingshotel?
Oh ja, ich habe viele Lieblingshotels. Ich habe ja auch, also dieses hier gehört dazu. Das kann man ja wahrscheinlich jetzt, wenn ich hier im Podcast auftrete, ohne weiteres sagen, was wir, wenn wir in Berlin wohnen, immer hier einkehren. Und zwar dienstlich wie privat. Aber ich habe mir hier einige aufgeschrieben. Hotels in aller Welt. Was habe ich denn da aufgeschrieben? Ja, zum Beispiel das Hotel... Le Grand Hotel La Plage in Biscarrosse. Das ist, kennen Sie das?
Oh Gott, wo ist denn Biscarrosse?
Das ist an der Atlantikküste, an der französischen. Ah. Das ist ein Hotel, das liegt ganz allein, jedenfalls als wir das letzte Mal da waren, lag es ganz allein, ich weiß nicht, ob inzwischen die Häuserwand herangerückt ist. Ganz allein am Atlantik, es gab eine Stadt, die war dahinter angesiedelt, aber man hatte da einen wunderbaren Blick auf das Zimmer. Wir hatten das Zimmer Nummer 8. Mehrere Jahre hintereinander mit einem riesigen Balkon und dann schaute man auf den Atlantik raus. Das war einfach ein
Traum. Straße davor?
Nein, Straßen gab es nur. Es gab nur eine kleine Anfahrt zu diesem Hotel. Oder was habe ich denn noch mitgebracht hier?
Nee, habe ich auch noch nicht gehört.
Aber dann gibt es das Hotel Forestis in den Dolomiten.
Oh, ja, das ist gerade. Ja, ich kenne den Sales Manager sehr gut. Hm.
Das ist auch die Betreiber auch.
Nee. Doch. Forestis nicht, das ist relativ neu.
Ja, doch. Ja, ist relativ neu. Es ist
Hotelier des Jahres fand
ich. Ach so, ja gut, da war ich leider ja nicht dabei.
Da drückt sich Jenny immer. Die schickt mich immer zu so Veranstaltungen, weil die sagt, das sind eh nur alte Herren, die alle erzählen, wie toll ihre Hotels sind. Da gehe ich nicht mit.
Aber das sind junge Leute.
Genau, das sind sehr junge Leute. Ja, genau. Ja. Deswegen sind sie mir noch in Erinnerung geblieben.
Ja, genau.
Ich nett mit denen unterhalten.
Tolles Haus. Und das ist so ein altes Luftkur-Sanatorium, das haben sie wieder aufgemöbelt aus der wilhelminischen Zeit oder was, von einem ganz berühmten Wiener Architekten, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, Otto Wagner. Otto Wagner. Der hat das gebaut und das war aber nie in Betrieb und das haben die aufgemöbelt, sehr hübsch und das sieht dann wirklich ein uralter Kasten und daneben waren Sie schon mal da?
Nee.
Daneben haben die 3 super moderne Türme hingepflanzt.
Und ganz clean, gell?
Also es ist Wahnsinn. Ja, so
ganz klare Linien.
Ja, also es ist eine irre Kombination. Ich habe es auch fotografiert, kann ich Ihnen nachher zeigen. Und dann haben sie noch, und das ist das Hübscheste dran, haben sie noch eine oberhalb, vielleicht 2 Kilometer, 3 Kilometer oberhalb, haben sie noch so ein Chalet mit 4 Apartments. Die sind völlig ineinander gebaut, also völlig... ungewöhnlich gebaut, mit vielen Treppen und rauf und runter. Und da kriegt man dann, wenn man was bestellt, so einen Frühstückskorb geliefert mit dem Auto, kommen die rauf und stellen das vor die Tür. Und dann kann man sich das da selber machen. Also man hat eine Küche, man hat einen fantastischen Ausblick auf die Dolomiten. Unvorstellbar schön. Kann ich Ihnen auch gleich noch zeigen. Ich habe Fotos dabei. Und dann kann man zum Essen runtergehen, wenn man unten essen möchte.
Aber kann man zu Fuß von dem Chalet runterlaufen?
Ja, aber es dauert ein bisschen. Also so ganz nah ist das nicht.
Okay.
Aber es empfiehlt sich, man kann auch wieder rauflaufen, aber man muss dann ein bisschen was einplanen.
Also runterlaufen und rauf den Bus dann.
Anders. Ich würde es andersrum machen, weil wenn man dann dort gut essen gegangen ist und Wein dazu getrunken hat, dann würde sich das anbieten als Ausnüchterungsweg.
Ja, aber es ist dann stockdunkel. Es ist ja keine Straßenbeleuchtung. Da gibt es keine Straßenbeleuchtung. Da tasten sie sich dann den stockfinsteren Berg rauf.
Nee, auf allen Vieren, wenn du getrunken hast.
Genau. Ja, genau. Es gibt aber eine allerdings nur sehr begrenzt fahrende Sessellift. Ah. Den kann man rauf und runter fahren. Okay. Der hält etwas unterhalb an und hört etwas oberhalb auf, aber so ungefähr kommt es hin. Und den kann man benutzen, der wird aber um 18 Uhr heute auf.
Also ja, da ist man noch nicht.
Also ich muss auch sagen, das Hotel, der Sales Manager ist sehr besonders. Mhm. Der ist sehr auffällig, aber im Positiven. Mhm. Und mir ist der aufgefallen, weil der sehr optisch sehr auffallend war, aber sehr zurückhaltend war. Und das fand ich sehr angenehm. Und wir hatten eine Messe in Dubai und die Messe ist eine sehr, sehr lockere und legere Messe. Und da hat man tatsächlich Meetings im Pool gehabt. Und
was?
Und ich fand das total komisch, aber als dann 42 Grad erreicht waren, habe ich mir gedacht, okay,
ach so.
Ja, dann bin ich auch im Pool und da habe ich ihn kennengelernt, den Lukas. Und der hat mir sein Haus gezeigt und ich war total hin und weg. Das ist so schön. Und seitdem folge ich auf Instagram. Und jeden Tag postet der und ich denke mir, wow, der ist im Paradies. Das ist so schön.
Ist er
also
auch.
Auch eine tolle Gegend. Ich meine,
die so schaut zum Beispiel, wenn man aus dem Schlafzimmer guckt, sieht so aus.
Gott, ne? Das ist herrlich.
Sehr schön.
Schon irre, ne? Dann haben sie die ganze Vorderfront verglast. Und man sieht auch, das Fenster ist nicht gerade, sondern macht so einen Knick. Und also es ist
total schön.
Also ich kann jetzt nicht alle Fotos rauskramen, aber so ungefähr.
Aber das ist, und was macht man, wenn man nicht im Hotel ist? Oder bleiben
dann,
Sie dann?
Also dann wandern wir.
Ja.
Wir steigen dann Berg. Also Berg wandern. Also wir steigen, aus dem Alter sind wir raus, aber wir wandern auf dem Berg herum. Oder wir leihen uns Elektroräder. Und fahren damit den Berg rauf und runter. Das ist ja natürlich geil.
Ja.
Mit Boost. Ne?
Ja, das
Gott schiebt an.
Da haben wir witzigerweise auch eine Story, Südtirol. Auch Dolomiten.
Und ich habe immer eine sehr große Fresse. Und ich war gerade mal wieder auf dem Trip, dass ich sehr sportlich bin, obwohl ich gar nicht so sportlich war. Mhm. Und der Concierge, wir waren im Rosa Alpina. Auch ein wunderschönes Hotel. Mhm. Familien geführt und der Concierge sagt, wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen mit den Mountainbikes raus. Und dann sagt der Concierge, dann mache ich zwei E-Bikes. Mhm. Da habe ich gesagt, also gucken Sie mich mal bitte an, ich brauche doch kein E-Bike. Also ich fahre doch mit dem Mountainbike da hoch. Und dann hat er schon gelacht und hat gesagt, okay, wenn Sie meinen, dann miete ich ein E-Bike für Ihre Frau und Sie bekommen ein normales. Ich bin am nächsten Tag auf das Mountainbike und habe gedacht, ich bin eh der Stärkste und der Tollste. Ich glaube, ich bin 10 Minuten gefahren. Ich habe fast gar keine Luft mehr bekommen. Wollte mir natürlich vor der Jenny nicht anmerken lassen, die immer wieder an mir vorbeigeflitzt ist mit ihrem Boost und immer wieder zurück. Brauchst du noch? Auch dann fahre ich noch mal. Und dann kam sie wieder. Ich war abends fix und fertig, wirklich.
Also du warst so fertig. Also ich kenne meinen Mann sehr gut und er geht immer an seine Grenzen. Wofür ich ihn auch bewundere, weil ich das nicht mache. Ich bin eher so der faulere Typ. Und der war so fertig, dass er wirklich überlegt hat, dass wir Roomservice bestellen. Und das passiert nie.
Echt?
Also ich liebe das. Mhm. Im Zimmer einfach im Schlafanzug und dann im Fernsehen im Bett, finde ich toll. Machen wir zu Hause nicht, ist verboten. Es gibt keinen Fernseher bei uns im Schlafzimmer. Und deswegen genieße ich das dann immer. Und dann so dieses, dann hat man einen Bademantel an, das haben wir auch nicht zu Hause. So diese ganzen Dinge, die man zu Hause nicht hat. Und dann halt auch noch im Bett essen, darf ich nämlich auch nicht, weil das bröselt ja.
Das hört sich ja an, als wäre ich ein Spießer.
Ja, bist du manchmal. Du bist halt so ein sauber Mann. Also ich verstehe das auch und kann es auch nachvollziehen, deswegen mache ich es auch nicht. Aber in Hotels mache ich es dann doch gerne. Und dann sagt er wirklich abends zu mir, komm, lass Roomservice bestellen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mal mehr auf die Beine. Selbst der Toilettengang mit einer Herausforderung. So. Und also es war herrlich. Da warst du richtig platt.
Aber am nächsten Tag dann auch mit Boost.
Nee, dann haben wir...
Wir sind dann noch nächsten Abfahrt Tage haben gefahren.
Wir, ja, das haben wir an dem gleichen Tag
gemacht. Ja, genau. So diese, das war toll. So richtige Mountainbike-Tracks. Mhm. Boah, war das stark.
Das hat echt Spaß gemacht.
Das war toll.
Nee, dann waren wir auch nur, dann waren wir ein bisschen wandern und, aber es ist auch eine schöne Gegend, also muss ich auch sagen. Eine tolle Fleck Erde.
Ja, es ist also, die Alpen sind wunderbar.
Mhm. Wahnsinnig
schön. Ich mag das auch gern.
Und so ruhig. Also wo Sie vorhin gesagt haben, für Sie ist wichtig, dass es ruhig ist, kann ich total nachvollziehen. Also ich finde auch, so Ruhe ist so ein hohes Gut und mir wird das von Jahr zu Jahr klarer. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen an Berlin.
Ja.
Weil es hier schon sehr laut ist und sehr, wenn wir bei meinen Eltern sind und wir mit offenem Fenster schlafen und da ist nichts.
Ja.
Nichts, gar nichts. Da hört man vielleicht.
Wo wohnen denn die Eltern?
In Bayern.
Mhm. Wo denn da?
In der Nähe, also zwischen Erding und Mühldorf am Inn.
Ah ja.
Also das nennt sich Buchbach.
Weltmetropole Buchbach.
Genau. Ja.
Ich kenne ich zwar nicht, aber ich komme aus München, also ich kenne mich schon ein bisschen aus in Bayern.
So,
und ich weiß, dass es in Bayern viele ruhige Ecken gibt.
Genau, und das ist halt schon, ich bin so aufgewachsen und ich finde es auch super schön und ich weiß es auch zu schätzen. Und in Berlin macht mich manchmal fertig. Mhm. Also wirklich fertig. Also so dieses, man geht auf die Straße und man hat so viele Menschen und so viele unterschiedliche Menschen und man hat irgendwie keinen Platz für sich. Das habe ich manchmal das Gefühl. Und deswegen freue ich mich auch auf unseren Urlaub, wenn man so in den Tag hineinleben kann und eben so seinen Platz hat. Mhm. Und wenn es einem da nicht gefällt, dann fährt man halt weiter.
Ja, das ist ganz schön. Das stimmt schon. Das ist schon schön. Aber das kann man auch ohne Campingbus. Man kann auch so einfach weiterfahren und sich woanders einen Platz suchen.
Das stimmt.
Das stimmt.
Aber machen Sie dann viele, also wenn Sie im Urlaub jetzt in Italien, machen Sie auch mehrere, haben Sie mehrere Ziele?
Ja, das haben wir uns mehr und mehr angewöhnt, seit die Kinder groß sind. Dass wir früher, also mit den Kindern kann man das ja nicht machen, dann hat man das wollte ich auch noch empfehlen, das Holzner, das auch in Oberbozen, ein Holzner. Kinderhotel. Da waren wir früher immer mit den Kindern, also mit unserer Tochter und den Patenkindern. Und das ist ein Hotel, das vollkommen auf Kinder ausgerichtet ist und natürlich letztlich auf Eltern. Die Kinder haben dann da so einen kleinen Streichelzoo und dann werden da Nachmittagsausflüge unternommen mit der Bimmelbahn und man fährt mit der Schwebebahn rauf und runter und es gibt ein Schwimmbad und so weiter. Also die Kinder haben da, und wenn man kommt an die Rezeption, da ist schon so eine kleine Treppe. Ja, und da kommen die, dann dürfen die da raufkrabbeln. Mhm. Und dann haben sie getrenntes Essen. Also sie kriegen ein eigenes Zimmer mit kleinen Tischen und mit kleinem Essen und so weiter und sitzen dann nicht mit den vielen Gläsern da bei den Erwachsenen. Es ist ein wunderschönes Hotel, das hat mal einen herrlichen Blick auch über Bozen und die Alpen. Und da waren wir früher immer viel mit den Kindern. Und jetzt, wo die Kinder groß sind, fahren wir eben rum. Und wir sind also in Bewegung. Wir fahren immer ein paar Tage hierhin und dann fahren wir ein paar Tage dahin. Aber nicht wild hinein, sondern wir haben das alles
gut also organisiert.
Mein Mann hat das alles vorsortiert und vorgeplant. Und wir sind von da bis da, sind wir dieses Mal machen wir noch einen Schlenker über die Schweiz. Jetzt sind wir von da und da in der Südtirol, dann fahren wir über die Schweiz, dann fahren wir die Küste runter und so weiter. Und dann fahren wir alles wieder zurück, aber einen anderen Weg.
Aber das ist
also
schön.
Es ist immer Bewegung.
Ja. Und es ist schön, wenn man sich so auch aufteilen kann, weil mein Papa ist auch jemand, der sehr, sehr gerne plant und gerade Reisen super gerne organisiert und plant und auch Detail. Mhm. Dann 2 Tage da und dann geht's weiter. Und wir beide haben jetzt gemerkt beim Thema Campingurlaub, wir sind beide nicht so. Mhm.
Wir leben gerne in den Tag rein, wenn es im Urlaub ist. Und man muss ja beim Camping, wie beim Hotel, aber man muss das irgendwie dann doch sehr gut organisieren. Dann haben wir natürlich festgestellt, dass nach Corona jetzt wahrscheinlich doppelt so viele Menschen Campingurlaub machen.
Also bei Camping muss man auch vororganisieren.
Brutal.
Ach so,
ja.
Camping also ist doch immer, ich dachte, das ist wie die Schnecke mit dem Rücken, mit dem Haus auf dem Rücken.
Ja, das ist
man
leider
fährt
nicht so.
Los und man schaut, was. Und jetzt muss man aber trotzdem. Und dann hat man nicht mal Roomservice.
Genau. Aber ich habe ja einen Koch geheiratet.
Schlau.
Ja. Und der spült auch noch gerne ab. Ich hasse Abspülen. Also ich bin generell jetzt nicht die Haushaltsleuchte, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ich habe auch leider vor 3 Tagen weiße Wäsche gelb gefärbt.
Das passiert ja sonst nicht.
Das stimmt. Aber es ist mir passiert und ich hasse Abspülen. Also ich mache alles andere lieber als Abspülen. Ich finde es ganz unangenehm.
Und ich spüle gerne und trockne nicht gerne ab. Das ist ja genial.
Das ist eine gute Mischung.
Ja. Also ein perfektes Paar.
Ja.
In der Hinsicht.
In der Hinsicht schon. In anderen Varianten schon auch, muss man sagen. Wir sind schon ein gutes Team.
Auf der Arbeit und zu Hause.
Ja.
Sonst könnte man das auch nicht machen.
Nee, sonst würde es nicht gehen. Nee.
Absolut.
Das stimmt. Ja. Nee, aber es wird auf jeden Fall sehr spannend.
Jetzt machen Sie einen Podcast, der sich permanent um Verbrechen handelt.
Ja. Und ich bin großer Fan und Hörer. Ehrlich?
Sind Sie ein Verbrechensfan?
Ich wollte wenn man mich als Dreijährige, wenn man ja ein bisschen sprechen kann, gefragt hat, was ich mal machen möchte, habe ich immer gesagt, ich werde Kriminaloberkommissarin. Und das war auch wirklich im Grunde ein Lebenstraum. Und in Bayern, Sie wissen es, muss man 1,63 sein.
Nicht nur in Bayern.
Ja, aber damals war es überall.
Ist es heute immer noch so?
Eben nicht, außer in Bayern.
Ach so.
In Bayern ist es immer noch so.
Sind Sie unter 1,63?
Ja. Ich bin 1,58.
Oh. Hm. Also so groß wie Marilyn Monroe.
Ach, echt?
War ja auch ungefähr in dieser Größe.
Ach, das
ja.
muss ich mir merken.
Ich bin, und sie so war auch unter 1,60, ja?
Ja, nee, aber das war mein Lebenstraum und das war ein wirklich ernster Traum. Ich habe auch alles dafür getan. Und dann habe ich auch den Sporttest gemacht, den Einstellungstest. Dann wurde ich gewogen, dann hieß es, oh, Sie sind zu leicht. Da sage ich, ja, ist kein Problem, kriege ich schon irgendwie.
Das würde ich auch gerne mal hören, diesen Satz.
Das schaffe ich irgendwie.
Und in die Sammlung Sätze, die ich gerne mal hören würde.
Ja, das war, da habe ich gedacht, ja, ich bin ja auch nicht auf den Mund gefallen. Und gesagt, das ist kein Problem, das schaffe ich schon. Dann esse ich einfach außen nur noch Proteine und bewege mich nicht. Mhm. Und dann haben die mich gemessen und haben wirklich so eine Akte gehabt dann von mir. Und dann kam ein Stempel drauf, durchgefallen. Und dann sage ich, wie jetzt? Und dann sagt er, ja, Sie sind zu klein. Mhm. Sag ich, ja, hätte mir das mal jemand vorher sagen können? Ich meine, das sieht man ja, dass ich jetzt nicht gerade groß gewachsen bin.
Da haben sie die ganze Aufnahmeprüfung gemacht und am Schluss hat man gesagt, wie groß ist die eigentlich?
Ja,
und das ist ja, das sieht man ja wieder, wie die Polizei arbeitet.
Genau. Also und dann ist mein Traum, mein Lebenstraum echt in einem zerplatzt. Und dann musste ich mir was Neues suchen. Und dann war ich erst ganz verzweifelt und wusste auch gar nicht, weil ich wollte, seitdem ich 3 Jahre alt bin, ich wollte immer Morde aufklären und für Recht und Ordnung sorgen. Und,
da sieht man aber, dass man Morde nicht aufklären kann, wenn man unter 1,63 ist.
Genau, weil das ist sehr wichtig.
Ja, das ist ganz
damit
wichtig.
Damit man auf Schränke nach Spuren gucken kann.
So ja, ist es.
Es gibt keine Leitern. Das nämlich. Ja, es ist wirklich so. Und es hat ein
der
sehr
Dorn
trauriger.
Sitzt noch tief.
Ja, der sitzt auch tief und ich werde ihn auch nie verarbeiten, glaube ich. Weil das war für mich immer. Das Größte. Also ich habe ja dann auch Serien geguckt und die durfte ich vielleicht auch gar nicht gucken in dem Alter, aber ich habe es trotzdem gemacht und für mich war das immer total spannend und ich wollte einfach immer Unrecht aufklären und ich fand es einfach toll. Und dann habe ich die glorreiche Idee gehabt, dass ich dann einfach in die Pathologie gehe, aber ich war leider zu faul, dass ich Abitur gemacht habe und dann das Medizinstudium und Pathologie, da muss man ja so viel wissen und das ist ja dann nochmal, also das ist eigentlich einer der härtesten Zweige, glaube ich, im Medizinsegment und das hätte ich auch gar nicht geschafft. Und jetzt bin ich hier, kurz gesagt, ne?
Also besser als in den Leichenkellern. Da ist es nämlich nicht angenehm.
Nee, das glaube ich. Nee. Ich glaube auch im Nachhinein war es
Schicksal. An Leichen rumsägen, also bei aller
Liebe.
Waren
Sie schon dabei?
Ja. Aber es ist nicht oft, weil ich es natürlich auch vermeide. Ich kenne aber sehr viele Obduktionsberichte und so weiter. Also wenn man da einen Körper, der mal ein Mensch gewesen ist, komplett auseinandernimmt. Am Schluss noch Knochen abkocht und weiß der Teufel was. Also werden ja zum Teil die irrsten Unternehmungen werden da absolviert, um irgendwelche Spuren auf die Schliche zu kommen. Aber es ist wirklich also allein schon olfaktorisch eine Katastrophe, wenn man in so einen Keller kommt. Also seien Sie froh, dass Sie hier im Hotel sind. Das ist eine schönere Umgebung.
Sagen meine Eltern auch immer. Die sagen immer, das war Schicksal. Du würdest das gar nicht schaffen, weil ich eine sehr gute Nase habe. Und sehr empfindlich bin, was Gerüche angeht. Ja. Und gerade dort ist der Geruchssinn, glaube ich, am besten ausgeschaltet. Und dementsprechend
Also, aber es ist still.
Es ist
das kann
ruhig.
Ich Ihnen sagen. Ja. Es ist, Sie haben kein Patientengut, das sich beschwert und auf eine schwarze Liste muss.
Ja.
Und wo Vorsicht beim Handling steht. Ja. Sondern die sagen nichts mehr.
Wobei ich sagen muss, das habe ich ja auch irgendwie lieben gelernt. So dieses Laute und Probleme zu lösen. Und mir sind immer die Beschwerden am liebsten, die am lautesten waren. Mhm. Weil das waren die, die ungerechtfertigt waren und am einfachsten zu handeln waren.
Mhm.
Die ganz still und leise waren, oder sind, sind die schwersten Beschwerden.
Mhm. Die kommen hinterher dann, oder?
Genau. Die knallen hinterher und sind so kontrolliert. Also sprich, da kommen keine Emotionen rüber. Und dann ist es natürlich schwer, einen Ansatz zu finden, wie kriege ich jetzt den Gast wieder eine Spur, damit er glücklich ist. Weil ich weiß ja gar nicht, ist er jetzt unglücklich oder frustriert? Oder, also das ist schon, das sind die schwierigen Beschwerden. Die leichten sind die am lautesten sind.
Mhm. Ist so ein bisschen, also ist ja so ganz anders als bei der Polizei, ist das nun auch wieder nicht.
Nee. Ja, hat was von der Polizei.
Vom Ermitteln. Ja, ein bisschen. Ermitteln. Wahrscheinlich lege ich deswegen auch so viel Wert drauf.
Ermitteln muss man hier auch.
Ja. Ja, wir beide ermitteln nur beim Tatort dann.
Wer hat was zu verbergen?
Ja, ja, genau.
Ja, das stimmt.
Ja, beim Tatort sind wir immer, es ist eine Tradition, wir schauen immer oft Tatort.
Mhm. Ja.
Wenn wir, also eigentlich schon immer. Genießen das dann auch und ermitteln dann auch mit. Mhm. Und dann ist, weißt du es schon? Ja, ja, ich weiß schon. Und du? Ja, ja. Und dann, okay, wer sagt zuerst? Und dann, ich glaube der und das. Oder ich glaube die. Nee, wart mal ab. So, da kommt noch was. Und das ist schon, das macht schon Spaß.
Ja.
Doch, deswegen natürlich, ich höre den Podcast.
Mhm. Na gut.
Hatten Sie schon Fälle in Hotels?
Nö.
War gar nichts.
Nö.
Ich glaube ja nicht. Also, vielleicht
fällt mir hinterher eine ein, aber jetzt gerade im Moment nicht.
Die klassischen Morde im Hotel oder? Mhm.
Doch, ich hab, doch, Morde natürlich hatte ich einen Fall im Hotel.
Ja?
Also den habe ich nicht selbst recherchiert, aber eine Kollegin von mir, die im Podcast eingeladen war, das war Christine Lemke-Mattwey, die hat erzählt von einen tollen Kriminalfall hatte die dabei. Und zwar einen berühmten Geiger, der in einem New Yorker Hotel eines Abends ein Bier getrunken hat. Dann ging er aus, das weiß man, weil das Hotel war vollkommen videoüberwacht. Man hat ihn also rausgehen sehen, er hat sein Bier an der Bar getrunken. Er hat gesagt, er sei einmal auf die Toilette gegangen. Das Bier war außerhalb der Videoüberwachung und habe das Bier eine Zeit lang stehen lassen alleine. Und danach ging er raus in die Nacht und dann weiß er nichts mehr.
Hm.
Und als er wieder zu sich kam, war er bei der Polizei. Und da war er festgenommen worden. Und dann hat man ihm gezeigt, was die Videokameras des Hotel aufgenommen haben. Und da hat man gesehen, dass er nachts mit einer Frau, einer Prostituierten, er aufs Zimmer gegangen ist. Das gingen die unten rein, dann kamen sie oben wieder raus und so weiter. Und nach einer Weile ging die Frau, die sich dann später als Mann rausgestellt hat, Klammer zu.
Hm.
Und dann sieht man ihn aus seinem Zimmer kommen und an irgendeinem beliebigen anderen Zimmer klopfen. Da macht jemand auf, eine ältere Dame, und der geht da an die Gurgel und würgt sie bis zur Bewusstlosigkeit. Und die kann gerade noch Hilfe schreien und so. Da wird dann jemand aufmerksam und zerrt ihn von ihr runter. Und er weiß nicht, was passiert ist. Er kann sich an diese ganze Zeit nicht erinnern. Er sagt, es muss ihm entweder in das Bier jemand was reingetan haben, mhm, oder die ominöse Frau, die keine war, hat ihm was gegeben. Er weiß nichts.
Wahnsinn.
Und dann gab es eine riesige Ermittlung. Er kam dann hinterher raus, weil man das dann auch festgestellt hat, dass er offensichtlich unter Drogen gesetzt worden ist, unter irgendwelche Drogen. Also so K.O.-Tropfenartig, die bei manchen Leuten Aggressionen auslösen. Mhm. Die meisten fallen einfach bloß um, aber es nicht alle. Sondern bei manchen gibt es dann eben so Ausfälle. Und da war dieser relativ berühmte Geiger. War da ein Opfer dieser seiner nächtlichen Streifzüge, kann man auch sagen. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um.
Ja,
denke ich mir oft
bei Gästen, auch bei uns. Ja, so ein paar Gäste, da weiß man, kennt man dann ja irgendwann auch die Vorlieben und dann denkt man, um Gottes Willen.
Naja.
Wen schleppen die uns danach?
Ja, ja. Ich weiß ja nicht. Ich bin da, vielleicht bin ich zu diskret manchmal.
Bin ich sehr diskret. Ich kriege immer Ärger, wenn ich zu viel erzähle, dann schimpft sie schon immer.
Ja, weil du Namen und teilweise Zeiträume nennst.
Podcast. Nein.
Nee, Gott sei Dank. Dann wäre
alles rausgeschnitten.
Dann hätte man echt ein Problem. Nee, ich finde das unheimlich wichtig. Ich finde, ein Hotel muss ein Ort sein, wo man für sich sein kann und machen kann, nicht was man will, aber in einem gewissen Raum schon frei sein darf. Mhm. Und vielleicht auch Dinge macht, die jetzt nicht so für gut geheißen werden, aber dafür ist man in einem Hotel. Mhm. Und ich finde, dann ist Diskretion ist einfach unheimlich wichtig. Mhm. Und da geht, also die Informationen, die ich habe als meine Butler-Erfahrung, da würden Journalisten sehr viel Geld bezahlen. Aber ich würde niemals für kein Geld der Welt das ausplaudern, was ja mein Job auch ist. Also ja, mein Job war es in
auch
dem
wie
Moment,
bei der Polizei.
Genau. Und ich, also ich wäre eine sehr gute Polizistin. Ich gehe noch nicht mal nachts um 3 über eine rote Ampel.
Oh.
Das höre ich oft. Dass
diese, obwohl ich diese mal gelesen Reaktion. Habe, dass man das eigentlich darf. Wenn die Verkehrssituation es zulässt und man alt genug ist, darf man selber einschätzen, ob man also eine Ampel...
Eigenermessen,
genau.
Aber trotzdem, ich denke mir, das ist die Regel, also gehe ich auch nicht über die Straße. Ich bin da echt manchmal ein bisschen verrückt.
Aber lebt sehr nach Regeln.
Deswegen wäre ich wahrscheinlich auch eine gute Polizistin geworden. Ich muss auch sagen, mir wurde mein Auto angefahren. Man vermutet, es war ein E-Scooter, der in mein Auto gefahren ist und der Spiegel ist ab, ist ein enormer Schaden entstanden und nachts um 5, weil ich ermittelt habe und meine Nachbarn gefragt habe,
wann ist der Radon gemacht?
Ob die das mitbekommen haben. Es ist getrennt voneinander, haben zwei Nachbarn gesagt, um 5 Uhr morgens haben sie einen Schlag gehört und der eine ist auch raus, hat aber leider niemanden gesehen. Und dann habe ich bei der Polizei angerufen und wir sind mit unserem Abschnitt durch das Hotel natürlich, man kennt sich. Und habe dann hab Anzeige erstattet und habe halt dann gesagt, ja, sie könnten ja ermitteln, weil ich auch mit Philipp gesprochen habe, und die E-Scooter-Firmen anschreiben oder kontaktieren. Das kann man ja bestimmt irgendwie nachvollziehen. Und dann musste der Polizist schon lachen und dann sage ich, warum lachen Sie denn jetzt? Ja, glauben Sie wirklich, dass wir jetzt wegen einem Schaden an einem Auto den Hörer in die Hand nehmen und da jetzt rumtelefonieren? Sag ich, ja, ist Ihr Job. Sie sind bei der Polizei. Ich würde es tun. Und ich meine, ich habe da Verständnis für, keine Frage. Aber ich hätte den Hörer in die Hand genommen. Aber ich habe es auch privat nicht gemacht, weil die geben mir ja keine Informationen.
Ja.
Weil ich eben nicht die Polizei bin.
Darf ich mal fragen, ob es noch unten Angriffe gegen das Hotel gibt, weil wir gerade bei Schaden und bei Polizei sind?
Gar nicht mehr.
Hat aufgehört. Sie haben jetzt auch die Scheiben zu meinem Bedauern ausgetauscht. Ich fand das ziemlich schön, dieses Spinnennetzmuster.
Viele Gäste bedauern.
Ja, das hatte was Besonderes. Ja.
Wir hatten aber auch tatsächlich viele Gäste, die geschockt waren, die immer gedacht haben, um Gottes Willen, bin ich hier sicher.
Ja. Man muss sagen, die amerikanischen Gäste... Also viele amerikanische Gäste sind eingecheckt und haben als erstes an der Rezeption gefragt, wer hat auf euch geschossen?
Ach, die haben gedacht, das ist geschossen.
Ja. Und das war dann schon, die einen haben es mit Humor genommen, die anderen waren wirklich total ängstlich und eingeschüchtert.
Ja.
Da sind wir jetzt froh drum, aber ich persönlich vermisse die Scheiben sehr.
Wir haben tatsächlich eine Scheibe aufgehoben, die ist im
Keller. Zu meiner Freude habe ich das bemerkt, dass eine noch da ist.
Ja, und wir haben noch, also eine ist noch drin, aber wir haben noch die schlimmste Scheibe haben wir aufgehoben.
Ja.
Und die haben wir im Keller, die wollen wir so in Harz gießen lassen, so als Kunstwerk. Mhm. Die anderen haben überall ein Mauerstück stehen in Berlin.
Ja, genau.
Und wir stellen uns so eine Scheibe dann in den Eingang.
Also Kreuzberg hat sich an euch gewöhnt.
Ja, doch, muss man sagen.
Ja. Gut, ja.
Aber es ist... es ist ja so ein, ich sage immer von beiden Seiten auch so eine, nicht Hassliebe, ist zu hart gesagt, aber so ein bisschen eigentlich lieben wir Kreuzberg und Kreuzberg liebt uns, weil wir so anders sind, dass wir wieder gut reinpassen in dieses andere. Von dem her, wir waren ja sehr schnell auch irgendwie im Kiez akzeptiert. Es war ja wirklich nur die Anfangszeit, wo wir Probleme hatten und mittlerweile... Ja. Haben wir auch durch die Konzerte und so schon viel gemacht. Und für uns auch eine neue Situation als Hoteliers oder als Gastronomen, dass es nicht immer nur wichtig ist, dass man die Gäste glücklich macht, sondern auch das Umfeld. Ne? Ja. Also das ist auch ein großes Thema. Wir haben ja schon ein paar Hotels eröffnet oder ich habe schon bei einigen Hoteleröffnungen dabei. Und in London war das nie Thema, was die Nachbarn denken. Ja. Also da hat man ein Hotel aufgemacht und das war ganz normal. Mhm. Und hier muss man halt da doch anders an die Sache rangehen.
Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, in Wien war es schon auch ein Thema.
Ja, weil wir ein deutsches Unternehmen waren. Mit Kempinski in Wien, da waren
da
die Wiener ein bisschen skeptisch.
Ja, genau. Da musste man, also das Thema war auch mal an die Bar, also das war ein Hotel am Schottenring und da war eine Bar und das war auch immer Thema, dass man das offen machen muss für die Wiener.
Die aber nicht gekommen
sind. Die aber nie gekommen sind, weil da waren hundert andere tausende Bars in der Umgebung. Und das war schon auch präsent.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, man muss sich als Hotel immer irgendwo an die Lage anpassen. Und ich glaube auch, das ist zum Großteil auch der Grund, warum Gäste buchen. Mhm. Also wenn ihr Mann sucht nach einem Hotel, dann sucht er ja in erster Linie erstmal nach einem Ort oder sucht den Ort aus und sucht dann das Hotel. Mhm. Und ich glaube, das ist schon mal Schritt eins. Und dann guckt man, okay, ist man, in welchem Stadtteil will man, gerade wenn man Städtereisen macht. Und ich glaube schon, dass das ein großer Teil ist, aber es ist dann auch wichtig, dass man sich an den Ort anpasst. Weil wenn man jetzt so als Fremdkörper, gerade hier in Kreuzberg, wenn wir jetzt als geschlossenes Luxushotel aufgetreten wären, dann hätten wir jetzt schon zu. Oder gar keine Scheiben mehr. Ne? Also ich glaube, das ist schon immer sehr, sehr wichtig, weil Hotels braucht man, aber man braucht keine Luxushotels, wenn man ganz sachlich spricht.
Ne? Ja, das ist das wie ist bei halt allem.
Luxus.
Ja, ja. Genau.
Ne? Man gönnt sich oder man gönnt sich
drüber.
Eben nicht.
Eins über den Durst.
Nein. Genau. Ja, eins über den Durst. Das muss ich mir merken, das ist gut.
Was haben Sie noch an Lieblingshotels mitgebracht?
Ja, mal sehen, was ich noch mitgebracht habe.
Jetzt waren wir viel in Südtirol, Italien.
Ja, jetzt gehen wir mal nach Frankreich. Da habe ich auch eine schöne Geschichte. Mit eine Geschichte, die... Moment, du lüt. Das habe ich jetzt nicht hier aufgezeichnet, aber ich habe eine wunderbare... es gibt ein sehr schönes Hotel in Paris, das heißt Bain Douche.
Bain Douche?
Ja, also Duschwanne.
Ja.
Also ist ein Bain Douche ist eine Dusche in der Badewanne drin. Und das war früher ein Bad. Und dann war es, also ganz früher war es ein Bad, dann war es eine Disco. Und als ich mal eine Reise nach Paris gemacht habe mit einer Freundin, da war ich vielleicht 25, da war das tatsächlich noch eine Disco. Da sind wir damals da ins Bain Douche nicht reingekommen, das weiß ich noch. Und jetzt ist es ein Hotel und da war ich mit meinem Mann und es ist immer noch eine Art Disco. Also es ist eine Bar, das ganze Erdgeschoss ist ein Restaurant und Bar in einem und Disco auch in einem. Also es ist irre laut, am Anfang noch nicht, aber dann. Es ist auch sehr, sehr gut isoliert. Also man hört es nicht, wenn man ein Gast ist. Wow. Und da gibt's mittendrin ist eine riesige Bar und dann gibt's rechts davon ein Restaurant und es gibt eben Tanz, also man kann auch tanzen und es ist irre voll nachts. Ja, und da haben wir uns eingemietet und da haben wir dann abends in diesem Bain Douche haben wir dann sehr, sehr gute Drinks genommen. Erst haben wir da gegessen und dann haben wir da Drinks genommen, mein Mann und ich. Wir haben dann mehrere Kaipirinha reingepfiffen. Und diese Kaipis haben ja den Effekt, dass man erstmal nicht betrunken wird, sondern es haut einen um.
Ja.
Also es ist wie eine Narkose. Man wird quasi narkotisiert. Man wird auch nicht blau, sondern man schwankt nicht, sondern man geht rauf und fällt um. Und so war's bei mir auch. Ich bin dann bei meinem Mann auch. Es spielt gleich noch eine Rolle. Also jedenfalls, wir waren vielleicht im dritten oder vierten Stock, hatten einen wunderschönen Balkon und da kamen hoch und fielen um und schliefen noch, bevor wir auf dem Kissen landeten. Und dann wache ich nachts auf, weil ich dringend mal muss, wegen der vielen Kaipis. Und dann stehe ich auf und im Traum gehe ich da raus und suche die Toilette und hinter mir fällt eine Tür zu und ich merke, es war nicht die Toilettentür, es war die Apartmenttür. Also meine Türe ist hinter mir zugefallen. Ich habe natürlich, und ich, Gottlob hatte ich was an, im Nachthemd stand ich da. Es hätte auch passieren können, dass ich in Unterhosen da stehe oder gar nichts
an. Ja, oder so an. Wie ich. Ich schlafe gerne mit gar nichts.
Ja, genau. Ich auch. Vor allem, wenn es warm ist.
Genau.
Und diesmal hatte ich Gott sei Dank was an. Wahrscheinlich war es kein Teufel. Ich weiß nicht mehr genau, was für eine Jahreszeit es war. Es war aber, glaube ich, kein Sommer. Es war so Frühsommer, Mai vielleicht. Und dann wache ich auf und muss dringend auf Toilette und stehe außerhalb meines Zimmers. Habe natürlich auch keine Karte dabei. Und es gibt nur Klassiker, so einen Knopf.
Ja.
Ja, man kann auch nichts drehen oder... Man kann natürlich hämmern an die Tür, aber ich habe ja gesagt, es ist alles schallisoliert. Auch die Türen. Und drin liegt ein Narkotisierter in seinem Tiefschlaf. Dementsprechend war die Reaktion null. Und da stand ich da und da dachte ich mir in meinem benebelten Hirn, das jetzt langsam begriffen hat, die Lage ist richtig unangenehm. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich den Lift genommen und bin runtergefahren. Und jetzt muss man wissen, dass es keine richtige Rezeption gibt, sondern dass es Stil des Hauses, dass die Rezeption ist nur so eine easy kleine Insel mitten im Getöse. Oh. Und da ist ein super cooler Mensch, der nachts da ein bisschen Party mitmacht und nebenbei so ein, zwei Einchecks vornimmt. Und da bin ich dann hin, im Nachthemd, muss ich mich da durch diese Menschenmenge wühlen, die da tanzend und trinkend. Und ich vollkommen benebelt habe dann da die Rezeption gesucht, die es nicht gab. Und habe dann auch wirklich den Menschen aufgefunden, der dafür zuständig war. Und habe gesagt, brüllend in einem Französisch, das ich nicht kann, dass ich mich ausgeschlossen habe. Und dann hat er das irgendwie, also an meiner Kluft hat er erkannt, dass mit mir was nicht stimmt. Und an meiner Frisur wahrscheinlich auch. Und verschmiert war ich wahrscheinlich auch. Also hat sich schon gedacht, dass hier jemand mit jemand nicht ganz ins Raster fällt. Und dann hat er mich in den Lift begleitet, hat mir nach dem Stockwerk gefragt. Ich habe gesagt, zweiter Stock oder dritter. Dann hat er den gedrückt und ich fuhr nach oben und er blieb unten. Er hat gedacht, ich hätte nicht mehr hochgefunden. Ich wäre irgendwie verwirrt.
Oh Gott.
Und ich musste immer noch dringend auf die Toilette. Das Problem war nicht gelöst. Als ich oben ankam, stand ich wieder vor der verschlossenen Tür. Und dann bin ich wieder runtergefahren und bin nochmal durch diesen Hexenkessel und habe diesen Menschen mit dem Schlüssel gesucht. Und dann hat er begriffen. Und dann ist er mit mir hoch und hat mir oben aufgemacht. Im Glauben, im treuen Glauben, dass ich das auch wirklich bin, die da nachts in das Zimmer rein will.
Das ist dann noch so der Punkt.
Ja, schrecklich, schrecklich. Musste da meinen Namen sagen und so weiter. Dann habe ich offenbar noch hingekriegt, den Namen. Und so kam ich da rein und da lag mein Mann auf dem Rücken. Mit offenem Mund, wie eine Schnapsleiche hoch drei.
Aber haben Sie ihn dann wenigstens aufgeweckt?
Nö. Ja. Ich habe mich hingelegt, habe weitergepennt und am nächsten Morgen habe ich ihm bittere Vorwürfe.
Ja, das hätte ich auch. Wobei, ich glaube, bei uns wäre es genau andersrum. Weil ich schlafe wie ein Stein und du hast so einen seichten Schlaf, da kann passieren, was will, auch wenn du Alkohol getrunken hast. Ich würde nur einmal an der Tür klopfen, du wärst schon wach.
Wahrscheinlich, ja.
Mhm. Das ist ja Wahnsinn bei dir.
Und hier in Berlin wäre so ein Hotel, hier in Berlin hätte keiner gefragt wegen einem Nachthemd. Hier ist es normal.
Ja, hier ist normal. Ich glaube, ich wäre auch hier in Berlin aufgefallen.
Aber glauben Sie mir, also ich kenne eine schlimmere Geschichte.
Ja.
Ich hatte das in meiner Nachtschicht in London. Da war ein Herr, der hatte sich ausgesperrt, der hatte gar nichts mehr an.
Mhm.
Und der lief die Treppen runter und stand an der Rezeption.
Nackt, wie Gott ihn
nackt,
schuf.
Nackt, wie Gott ihn schuf, mit Händen vor seinem Glied. Und stand vor mir und er hat gesagt, das Erste, was er gesagt hat, oh, I hope there was a man. Und dann meinte ich so, sorry. Und das Schlimmste kommt noch, in dem Moment endet eine Hochzeitsgesellschaft.
Und alle
die
kommen
alle
raus.
Durch den Ball sind. Ich war dann so... Also das war so eine absurde Situation, dass ich ihn hinter die Säule gesteckt habe. Weil im Claridge's in London an der Rezeption waren zwei Säulen.
Ja.
Und dann ich sage, go behind there. Und dann ist er hinter die Säule, stand da und hat immer so geguckt, oh no, it's not over. Und dann, ich musste ja auch. Ich meine, mir war klar, dass er im Hotel wohnt, aber ich kannte ihn jetzt auch nicht. Ich konnte nicht sagen, okay, das ist der Herr so und so im Zimmer so und so. Dementsprechend musste ich ja auch die Fragen stellen. In welchem Zimmer wohnen Sie? Wie ist Ihr Name? Oder eben andersrum, damit ich auch weiß, okay, der gehört da wirklich hin. Und als die Hochzeitsgesellschaft dann raus war, war es dann auch relativ easy. Der hat dann sofort reagiert, der war auch nicht alkoholisiert, sondern der ist wirklich schlafgewandelt.
Mhm.
Und er meinte dann, ich habe den dann ganz schnell ins Zimmer gebracht, ich habe den dann auch tatsächlich in Aufzug geschickt, habe einen anderen Aufzug genommen, weil die Situation so absurd war, ganz...
mit einem Nacken im Aufzug.
Mann, genau.
Ja, würde ich auch nicht wollen.
War ich dann so, ah nee, Sie fahren damit, ich fahre damit. Und war dann oben und dann meinte er so, I'm so sorry. Und dann hat er mir das Ganze erklärt. Also er schlafwandelt regelmäßig, normalerweise schließt er die Türen, wenn er in Hotels ist, auch zu von innen.
Mhm.
Aber das hat er irgendwie nicht getan.
Vergessen.
Oder er hat es aufgemacht. Er kann es halt immer schwer sagen, aber es ist...
Das ist ja eine wunderbare Geschichte.
Oh Gott,
also ja, es war...
Vor allem die Vorstellung, wenn einer von der Hochzeitsgesellschaft den gesehen hat hinter der Säule, hinter der Rezeption. Die haben ja gedacht, guck dir die Rezeptionistin an, die vergnügt sich damit.
Ja.
Die Hochzeitsgesellschaft...
Oder also, die haben den für den Bräutigam gehalten, was ich nicht erwarten kann.
Überraschung.
Ich bin schon so weit, Liebe.
Ja, genau. Los geht's. I'm ready. Nee, die Hochzeitsgesellschaft hat ihn auch wahrgenommen, aber das war so. Also, weil ich ja auch die Gesichter der Hochzeitsgesellschaft gesehen habe. Was für ein Wort? Hochzeitsgesellschaft. gesehen habe, dachte ich mir, okay, das ist jetzt für beide Parteien besser, wenn man den irgendwie versteckt. Dann habe ich erst gleich, ich hole ihn hinter die Rezeption, dachte mir, oh nein, Datenschutz. Also, deine Säule, geh hinter die Säule. Und wir hatten in dem Hotel eine Armada von Security-Mitarbeitern. Mhm. Und das waren solche Schränke. Und die haben alles mit Kameras auch überwacht. Und die kamen dann natürlich auch sofort. Und meinten, alles und everything under control. Und da sag ich, ja, alles gut. Der hat sich wahrscheinlich ausgesperrt. Wir sehen es gleich. Und dann, ja, war es dann am Ende so. Aber es war auch, ja, es ist, wenn man
hat
im Hotel arbeitet.
Hat er dann auch bei dir ausgecheckt, oder?
Nee, hat er nicht. Zum Glück, glaube ich. Es war wirklich unangenehm.
Ja.
Für beide Beteiligten.
Mein Kollege Harald Martenstein, ein sehr bekannter Kolumnist, der bei uns in der Zeit schreibt, der hat zeitgleich, als ich die Geschichte im Bain Douche erlebt habe, das ich trotzdem sehr empfehlen kann, hat der der ist sehr viel auf Lesereise, der schreibt viele Bücher über drollige Sachen und hat eben durch seine Kolumnensammlungen ist er sehr bekannt und dann macht er Lesereisen und da liest er dann und da kommt er auch in so kleine Hotels, wie ich vorhin geschildert habe, weil die Buchverlage natürlich und die Büchereien, die ihn einladen, die müssen natürlich sparen, die knausern dann und dann kommt er auch in so winzige Pensionen ohne Rezeption. Und dem ist das auch passiert. Der hat auch abends getrunken, hat sich dann ausgeschlossen aus seinem Zimmer. Es gab keine Rezeption.
Ach.
Und dann hat er auch eine Kolumne drüber geschrieben, dass er dann angefangen hat, sich einen Schlafplatz zu suchen in diesem Hotel. Irgendwo muss er ja liegen. Es war halb drei oder was und er musste die Nacht irgendwie rumkriegen und hat dann eine Wäschekammer gefunden.
Genau. Ja.
Und war nackt, der war auch nackt.
Oh,
und hat dann eine Wäsche, ein Herr um die 60 oder 65, also es war schon jetzt also ein Not am Mann. Und dann hat er eine Wäschekammer gefunden und in dieser Wäschekammer gab es Handtücher und Tischdecken. Da hat er sich ein Bett draus gebaut. Mhm. Und am nächsten Morgen ist er aufgewacht. Da war im Frühstücksraum schon ein großes Helau und alle saßen, hat Tassen geklirrend und Besteck hat geklappert. Da saßen die Leute und frühstückten schon und dann hat er sich das alles rumgeschlungen als eine Art Toga und kam so aus dieser Wäschekammer raus und hat dann sein Zimmer wieder besiedelt.
Also ich muss echt sagen, manchmal...
Menschen im Hotel.
Ja, ja. Manchmal spiele ich echt mit dem Gedanken, ich habe mir auch viele Sachen aufbewahrt manche Dinge kann man auch gar nicht vergessen, weil die so surreal sind. Ja. Und manchmal denke ich schon, vielleicht sollten wir einfach mal ein Buch schreiben.
Ja, weil wir beide auch so gerne schreiben.
Ja, das ist halt das Problem. Wir schreiben beide.
Wir bräuchten jemanden,
gar nicht,
der uns ein Buch schreibt.
Ja. Aber es ist, also die Geschichten, die man im Hotelwesen erlebt, sind einzigartig.
Ja,
und
das
manchmal
ich.
So witzig, manchmal super unangenehm, manchmal auch echt traurig.
Mhm. Ist schon mal jemand gestorben?
Wir nennen das kalte Abreise.
Kalte Abreise. Ja. Geht man dann morgens rein, hallo, Zimmerservice und dann
so ungefähr. Ja, so
liegt
ungefähr.
Ein Brett im Bett.
Also bei meiner kalten Abreise, ich hatte toi 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 erst eine und da war es wirklich so, dass der Herr einen Wake-up-Call wollte und nicht ans Telefon ging. Mhm. Und dann gibt es da je nach Hotel Regeln, wie man das dann machen muss und wir haben dreimal angerufen, es war keiner und man sollte dann nie alleine aufs Zimmer. Also habe ich meine Security Crew angerufen und gesagt, hier, ich habe einen Wake-up-Call, da macht keiner auf, wir müssen da hoch. Mhm. Und dann sind wir hoch, haben geklopft, keiner aufgemacht, geklingelt, keiner aufgemacht.
Unwakeable.
Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und dann sind wir da rein. Und dann lag der Herr friedlich schlafend und dachte ich mir, ja super, den wachst du jetzt auf, machst du Licht an, ne? Bist ein bisschen lauter, hallo, hallo. Und man bereitet sich auch vor, wenn man auf ein Zimmer geht, man weiß, wer da drin wohnt. Da war aber nichts mehr, keine Reaktion, gar nichts. Ja, und dann...
Wie alt war der denn?
Das war leider ein Selbstmord.
Ach so, das war ein Suizid. Aber wieso bestellt man sich einen Wake-up-Call, wenn man einen Suizid begeht? Vielleicht damit man gefunden wird.
Das war auch unser Gedanke. Also, dadurch, dass ich zur Polizei wollte, fand ich es ein bisschen aufregend auch.
Ja.
Aber es war dann schon auch schwer, weil man muss musste dann ja alle Regularien einhalten, dann musste man...
Aber die Frage, wie alt er war, haben Sie trotzdem noch nicht beantwortet.
Ich glaube, er war so Ende 60, wenn ich mich recht entsinne. Ende 60, Anfang 70. Also es war jetzt kein Jugendlicher, aber es war trotzdem hart. Also das dann auch so zu sehen und dann, es gab einen Abschiedsbrief. Also das war schon... Es waren Tabletten, es war alles so ein bisschen traurig, aber auf der anderen Seite hatte er
vielleicht
damals...
Vielleicht war er so einsam, dass er dachte, zu Hause findet ihn keiner.
Er hatte damals in seinem Abschiedsbrief geschrieben, es gibt keinen schöneren Ort, als in Claridge's zu sterben.
Gut.
Ja, er kann sich keinen besseren Ort vorstellen.
Gut, vielleicht war er auch sehr krank, das kann man ja auch...
Genau,
auch
man sein. Weiß es nicht, aber das war, das ist so ein Erlebnis, das schon hart war, aber am Ende, ja, es ist irgendwie, also es füllt so die Seiten der Hotelgeschichten, die man so hat.
Bei der Polizei ist ja die, mein bester Freund, der ist bei der Polizei und der hat gesagt, dass bei denen das Schlimmste ist die erste Bahnleiche.
Das ist ja, so die Bahnleichen sehen nicht gut aus.
Nee, und das ist, und
wenn da mal ein Zug drüber gefahren ist, da ist nicht mehr viel übrig von
und
einem.
Die kriegen, die Beamten kriegen Geld. Ich hoffe, dass ich es richtig erzähle. Die bekommen, glaube ich, 50 Euro, wenn die Leichenteile einsammeln. Mhm. Also so total absurd, wo ich gesagt habe,
50 Euro ist aber nicht viel für den Schrecken.
Irgendwie so ein Arbeitszuschlag.
Das ist furchtbar. Also wirklich. Die Bahnleichen sind furchtbar.
Und der hatte mich auch angerufen, als er die erste...
Wie bei einer Bombe. Oh. Beim Selbstmordattentäter. So sieht das aus.
Da findet man ja gar nichts mehr. Mein Opa war Lokführer. Und der hat gesagt, er hat früher immer... Also das war ja in Anführungsstrichen normal, auch mal jemand, der Suizid begangen hat, dann einfach auch zu erwischen. Und die haben immer psychologische Unterstützung bekommen. Ja. Also auch damals schon.
Ja.
Der ICE, das habe ich gelesen, als der ICE auf den Markt kam, die Scheibe kann man innerhalb von einer Sekunde milchig machen, dass der Bahnführer beim Suizidversuch nichts mehr sieht.
Echt?
Das habe ich in einem Bericht gelesen. Mhm. Wow. Ich meine sogar in der Zeit. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe das irgendwann mal gelesen. Und da war ich total schockiert. Aber Wahnsinn. Also woran man denkt. Aber weil die Deutsche Bahn gesagt hat, dass diese Scheibenkonstruktion günstiger ist als die psychiatrische.
Ja. Die fahren ja auch vor allem nicht mehr.
Ja, ja.
Die steigen ja nicht mehr ein.
Ja.
Die geben ihren Beruf auf.
Wahnsinn.
Ja, und mein Opa hat gesagt, du kannst ja nichts machen. Also du weißt, dass der Abstand jetzt zu gering ist, dass der Zug zum Stehen kommt. Und du weißt, was passiert. Und das ist das Schlimme.
Ja.
Oh. Ja. Ich glaube, wir müssen auf Themen wechseln, auf was Schöneres.
Ich glaube
auch. Wir waren so schön an der Küste schon.
Küste zum Selbstmord.
An den schönsten Orten. Was ist Ihr Lieblingsort außerhalb von zu Hause?
Oh, ich habe nun ein sehr schönes Zuhause. Deswegen ist es schwierig, einen Lieblingsort außerhalb vom Zuhause auszumachen. Ich habe keinen Lieblingsort außerhalb von zu Hause. Ich bin zu Hause sehr glücklich. Ich habe einen schönen Garten und ich habe es sehr ruhig. Und ich habe einen netten Mann. Also es stimmt nicht, außerhalb von zu Hause gibt es eigentlich... Also es gibt keinen Ort, aber es gibt viele Orte, an denen ich sehr gerne bin. Und vor allem eben in Italien oder in Portugal am Atlantik. Das ist schon wunderschön und recht viel weiter bin ich noch nicht gekommen, außer mal nach China. Ich war auch mal vor vielen Jahren mal beruflich in Afrika. Wir waren auch mal gemeinsam, mein Mann und ich waren auch mal gemeinsam in Amerika. Das ist aber auch schon viele Jahre her. Damals auch wegen Flugangst mit dem Schiff.
Oh wow.
Ja, da sind wir mit der damals noch existierenden Queen Elizabeth II nach Amerika gefahren, von Southampton aus. Und da isst man ja ununterbrochen. Also wir hatten da so eine kleine Kabine auf der Wasserlinie und mit so einem Bullauge und haben den ganzen Tag wurden wir da so bekocht und Frühstück ging ins Mittagessen, das Mittagessen in Abendessen über. Und dazwischen gab es noch einen Kaffee und dann gab es parallel immer noch so eine Burgerbude, wo man sich ununterbrochen Burger, und man stieg also 5 Kilo schwerer auf der anderen Seite des Atlantik wieder aus.
Klingt nach einem guten Urlaub.
Ja, und dann sind wir da rumgefahren mit einem Mietauto durch Amerika und ein Stück auch Kanada. Und dann sind wir mit dem Schiff wieder zurück und dann war es aber Dezember. Und dann gab es einen riesigen Wintersturm. Also furchtbar. Der Nordatlantik ist so furchtbar im Dezember. Das ist der Hammer. Also ich mache dann danach habe ich mir gedacht, also fliegen, lieber fliegen als das nochmal ertragen. 3 Tage lang Windstärke 12 mit gigantischen Wellen, die sich dann über den über das, das den Bug erbrechen. Also und man kriegt man es gibt ja den die Kamera View from the Bridge, da kann man dann einschalten und da kann man sich das dann angucken, wie das Schiff praktisch das erste Drittel ins Meer taucht und dann kommt es wieder hoch und dann kamen die Wellen zum Teil auch von der Seite, das heißt wir lagen so wie so, so es gibt ja so Kindertassen, so Kindertassen, da ist ja unten so ein Gewicht drin, damit es wieder aufsteht, so ist das. Und man durfte auch nicht mehr aus dem Zimmer raus zum Teil. Und die Leute standen im Gang, wie das Zeichen von der Deutschen Bank. So sah das aus. Und dann beim Essen hat man gar kein Geschirr mehr bekommen, weil das Geschirr war über Nacht aus den Schränken rausgefallen und zerbrochen. Und wir haben dann so Papierteller bekommen. Da gingen dann so livrierte Kellner rum, als es dann wieder etwas besser war und wir überhaupt wieder auf den Tisch, an den Tisch durften. Die haben dann auf die Tischdecken mit einem, die gingen mit einem Eimer und einem feuchten Lappen rum und haben auf die Tischdecken einen nassen Klecks gemacht und darauf haben sie dann Pappteller geklebt.
Damit es auch nicht wegrutscht.
Ja. Und die Leute sind zum Teil beim Essen hinten umgefallen und wurden dann von den Servierkräften aufgefangen. Irgendwelche Gott, Omas. Oh Gott. Also es war der Hammer. Oh Gott. Und eines Morgens kamen wir dann an unseren Speisesaal und da war gar kein Zutritt mehr, weil der Flügel sich in der Nacht aus seiner Verankerung herausgerissen hatte, das Klavier. Und hatte das alles zu Kleinholz gemacht.
Gottes
es war gar nicht mehr begehbar, der Speisesaal. Also so ging es dazu.
Das war
richtig
so ein extremer
schlimm.
Abenteuerurlaub.
Ja.
Also und dann machen wir doch keine Kreuzfahrt.
Also die über Nordatlantik würde ich mir gut überlegen, wann ich da fahre. Keinesfalls im Herbst oder Winter. Das ist wirklich ein Abenteuer. Man ist doch eine winzige Nussschale, auch wenn es ein riesiges Schiff ist. Und das merkt man dann, dass man zwischen einem Kanu und diesem Schiff kein Unterschied mehr ist.
Ja, das ist, ich fasziniert von Wasser bin ich. Also liegt vielleicht am Sternzeichen, sagt man ja immer so, Wassersternzeichen, Krebs. Ich liebe Seen, Meer, aber wenn es zu tief wird und zu dunkel, dann habe ich schon gehörigen Respekt davor. Mhm. Also und das stelle ich mir dann immer so Schiffen. Ich könnte auch nicht mit dem Segelboot irgendwie die Welt
furchtbar.
Kreuzen.
Furchtbar, gruselig.
So diese Vorstellung ist.
Ja, unter einem 3, 4, 5, 10 Kilometer. Oh. Boah, nee.
Nee, ich finde, man realisiert auf dem Wasser auch immer erst, wie klein man eigentlich ist.
Ja.
Und es ist auch, also Wasser ist gar nicht mein Element. Null. 0,0.
Was haben Sie denn für ein Sternzeichen?
Ich bin Löwe. Mhm. Also eigentlich eher
ein Feuerzeichen.
Feuerzeichen. Mhm. Feuer ist jetzt auch nicht so mein Ding.
Also ich bin der Was ist denn Ihr Ding außer Polizei? Ein Polizeizeichen gibt es nicht.
Nee, ich mag Berge tatsächlich gerne. Ja. Also ich fühle mich super wohl, wenn Berge in der Nähe sind. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das mit meiner Heimat zu tun hat oder
wahrscheinlich.
Ja, es gibt mir so ein Gefühl von Sicherheit. Mhm. Also wenn so Berge, da fühle ich mich sicher. Mhm. Und das ist so geerdet, also, ne? Und es ist schön. Ich finde es immer, man hat den schönsten Blick. Es ist von der Temperatur her super angenehm, wenn man weit oben ist, weil es nicht zu warm ist, nicht zu kalt. Mhm. Ich mag die Berge. Ja.
Ja. Aber ich mag Feuer, alles. Ja, Berge, Strand, Meer.
Ja.
Nee. Also Sie sind auch Berge und Meer, oder?
Ich mag alles, ja. Ich bin so eher Ihre Richtung. Also, aber nur auf, also eine Atlantiküberquerung mache ich nicht mehr mit dem Schiff.
Aber was sind das Sie für Sternzeichen?
Ich bin Steinbock.
Steinbock.
Ja.
Steinbock. Das ist im Dezember, ne?
Ja. Nein, das ist im Dezember fängt es an, Sie haben recht, aber ich bin ein Januar-Steinbock.
Januar.
Ja.
Ah. Sie kennen gar keinen Steinbock.
Doch, mein Bruder.
Ach ja, klar.
15. Ach. Dezember.
Ja.
Deswegen war für mich Steinbock Dezember.
Dezember, ja. Genau, der ist ja ganz frisch gestanden.
Ja.
Wir haben noch eine letzte Kategorie.
Ja, bitte.
Und zwar, Sie kennen unsere Ente?
Ja, natürlich kenne ich die Ente. Die Ente haben wir ja schon mehrfach gegessen.
Ja. Und wir haben ja immer einen Glückskeks noch.
Ja, ich weiß.
Uns gehen die Sprüche aus.
Ah,
jetzt brauchen wir Hilfe.
Jetzt brauchen wir Hilfe von Ihnen.
Ja, also mein Glückskeksspruch heißt... Männer sind etwas Wunderbares, wenn man sich von ihnen nichts gefallen lässt.
Oh, ich liebe es. Großartig.
Der ist gut.
Der ist nicht nur gut, der ist grenzgenial. Den werde ich mir eventuell in meinen Kalender schreiben.
Ja. Und das lebst du ja auch.
Ja, das stimmt, das lebe ich ja. Da hast du recht, ja. Ja.
Sehr schön.
Großartig. Ja.
Rückert, wir kommen schon zum Ende. Mhm. Es war sehr schön, dass Sie da waren. Wir haben uns sehr gefreut.
Ja, wir haben uns gut unterhalten. Ja. Hoffentlich interessiert es die Hörer auch.
Mit Sicherheit. Stimmt. Mit Sicherheit.
Stimmt.
Auf jeden Fall. Und Sie haben ja viele Tipps gegeben. Vielleicht werden wir das ein oder andere auch nochmal besuchen.
Ja, und ich habe notiert, keine Atlantiküberquerung.
Nicht im Dezember.
Nicht im Dezember. Genau.
Vielen lieben Dank.
Vielen Dank.
Es war mir ein Vergnügen.
Traumhaft.
Und auf
vielen
bald.
Dank.
Tschüss.
Tschüss.